Ich hoffe, ihr seid fit für ein spannendes Thema heute Morgen. Der Stecker muss in die Dose. Ich denke, das ist ein Thema, was wir jeden Tag erleben, mehrfach. Da vorne zum Beispiel steckt der Scheinwerfer drin. Ich wette, wenn ich den rausziehe, dann gibt er weniger Licht ab wie vorher. Also könnte man nachtesten oder auch die anderen. Hier sind gleich mehrere Stecker hier in der Dose drin. Also von da, der Stecker muss in die Dose. Ja. Der Kontakt herstellen ist für uns relativ normal. Das machen wir jeden Tag. Da fühlen wir uns normal, wenn wir das im Alltag tun. Allerdings im Kontakt mit Menschen ist es schon mal ein bisschen schwieriger. Also bei manchen geht es ganz einfach, die sind so locker drauf, da ist man sofort im Gespräch. Bei manchen Menschen ist es auch mal ein bisschen anders. Also ich weiß gut, ein paar Wochen war ich mit meiner Frau unterwegs und bin dabei Riesenrad gefahren, also so, wo man hoch hinauskommt und dann kommt, geht man in so Gondeln da rein und dann hat der Mitarbeiter gerufen, sind da noch zwei, damit die Gondel voll wird, können da noch zwei kommen und dann bin ich natürlich schnell gesagt, klar, hier sind wir hingepirscht. Allerdings waren vor mir drei Jungs, drei so richtig heftige, Teenager-Alter, so richtig also draufgängerisch und so sahen sie auch aus. Dann wollte ich den Rückschritt machen, also ich war dann kurz vorm Reingehen, dann wollte ich zurücktreten, wir fahren doch später mit und so. Nee, sie müssen da jetzt reingehen. Okay, gehe ich rein, habe gedacht, wie komme ich jetzt mit der Situation zurecht? Nicht nur die Höhenangst, die man irgendwie überwinden muss, wenn man da ganz oben hängt und die Gondel schaukelt da, sondern gleichzeitig auch noch mit den drei Kerlen da zurecht und was die tun könnten in der Situation. Okay, ich habe mich dann darauf eingelassen und habe gedacht, jetzt gehe ich in Angriff über. Also gut, positiv. Also ich spreche die an, wo kommt er denn her, was macht er denn, in welcher Klasse seid ihr denn und so weiter, wie seid ihr denn hierher gekommen? Und da gibt es tolle Fragen, wo man da immer gleich stellen kann. Und das ist interessant, ist ein ganz tolles Gespräch entstanden. Drei ganz unterschiedliche. Der eine, der wurde ein bisschen gemobbt von den anderen, das spürte man richtig, der tat sich da auch ein wenig schwer, der wurde zu manchem hineingedrängt, jetzt auch, dass er da mitgefahren ist, vermutlich auch. Also es war ein richtig gutes Gespräch und wo die Fahrt zu Ende war, das war richtig schade, als sie dann noch persönlich sich verabschiedet haben und Tschüss gesagt haben. Ich dachte, wow, das war jetzt toll. Eine ganz tolle Begegnung, die einfach so zustande gekommen ist, die Gott einem geschenkt hat. Gut, ein Thema Glaube war dann so schnell nicht möglich, aber ich hoffe, dass sie trotzdem was Gutes mitgenommen haben. Aber das ist mal der Sprung hin, das wäre ja noch ein anderes Thema. Wie kommen jetzt Menschen eigentlich mit Gott in Kontakt? Mit Menschen geht es manchmal schon nicht so einfach, aber wie geschieht es, dass Menschen mit Gott in Beziehung kommen? Und es ist das Enttäuschende, was ich jetzt gleich am Anfang mit sagen muss, das kann man nicht machen. Das kannst du nicht produzieren, du kannst nicht sagen, das und das, wenn du das tust, dann geschieht was und so weiter. Sondern das kann Gott geben. Aber was wir tun können, was für unser Leben wichtig sein kann, dass wir authentisch und echt sind. Dass wir Glauben leben und dann gespannt sind, was Gott tut. Ich habe einen spannenden Text aus dem Alten Testament ausgegraben, aus einem Predigttext, einer von den Sonntagen, die zurückliegen. Und der ist so toll, dieser Text habe ich entdeckt, dass ich ihn auf zwei Teile geteilt habe. Also keine Sorge, ich komme nicht nächste Woche nicht wieder. Aber irgendwann mal, wenn ich wiederkomme, dann kommt der zweite Teil. Den kann man nämlich auch sehr gut trennen. Das werden wir gleich merken. Heute ein bisschen weniger Handlung, nächstes Mal ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall, das ist ein ganz spannender Text. Ich lese uns den aus 2. Könige Kapitel 5. Die ersten paar Verse. Jetzt geht das Ding nicht. Jetzt geht's genau. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber einen Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin nach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichte ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram, geh dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit. Man höre und staune, 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. Kennt ihr den Goldpreis gerade? Silberpreis? Okay. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben, darin stand, wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte, bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass zum Krieg. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Ich muss sagen, ergänzen, einen Gottespropheten gibt. So kam Naaman mit Pferd und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Wir sehen schnell hier in diesem Text, was wir gehört haben, sind Menschen in ganz unterschiedlicher Beziehung zu Gott. Also irgendwo hören, kennen oder auch nicht kennen. Es wird spannend, wenn wir das entdecken heute Morgen und dann auch beim nächsten Male, wenn ich dann kommen werde. Nummer eins, eine junge Frau mit Gottvertrauen, steht hier mit Mädchen, aber ich glaube, das ist nämlich so ein aktueller Begriff. Vielleicht sprechen wir manchmal lieber von der jungen Frau, aber falls ich mal Mädchen rede, wisst ihr, um was es dreht. Wir befinden uns in Syrien, vom Urtext her Land der Aramäer. Dieses Land ist so nördlich von Israel, nordöstlich, wenn man es mal so von der Ausdehnung her sieht. Dieses Land hat früher der König Salomo erobert gehabt, unterworfen gehabt, aber nach König ging es eben weiter abwärts nach Salomo und im geteilten Königreich war das Land selbstständig und war nicht gerade befreundet mit dem Nordreich Israel. So muss man es mal als gelinde ausdrücken, denn die haben praktisch Eroberungsraubzüge gemacht, geplündert nennt man das. Das haben die Mächte damals immer wieder gemacht. Das ist klar, man muss zeigen, wie mächtig man ist und dann geht man rein ins Land, so eine Spontanaktion mit der Herde von Soldaten und dann nimmt man weg, was man kriegen kann an Reichtümern, mitunter auch Menschen, wie wir hier sehen. Hier dieses Mädchen, diese junge Frau, ist da mal mitgeschleppt worden und als Sklavin, als Dienerin, als Magd praktisch eingesetzt worden und dann wieder raus. So ging das. Und manchmal, wenn es eine Erntezeit war, hat man schnell auch nur die Felder abgebrannt, dass die anderen auch keinen Ertrag hatten und damit hat man dann das Land geschwächt. So lief das damals ab in jener Zeit in dieser Region. Auf jeden Fall ist für mich spannend, wie dieses junge Mädchen sich da eingebracht hat, denn sie hat wahrgenommen, dass ihr Chef, ihr Herr quasi krank ist und zwar schwer krank. Der hat nämlich Vitiligo wohl gehabt. Das ist eine Form des Aussatzes, wahrscheinlich eine nicht ansteckende Form, aber trotzdem eine schlimme Form, wenn du von Kopf bis Füße dir es überall juckt. Das ist einfach schlimm. Ich habe das selber bei meiner Frau kennengelernt, komme nachher gleich nochmal drauf. Und sie hat es einfach wahrgenommen. Also wenn man von ihrem Hintergrund her denkt, müsste man sagen, was gehen mich die an? Die haben mich verschleppt. Ich bin hier zwanghaft in der Einsatz. Ich will lieber in meiner Heimat sein. Aber das ist für mich faszinierend, dass diese junge Frau scheinbar ihren Platz, wo sie ist, einfach angenommen hat. Gesagt hat, gut, ich bin jetzt hier. Anders formuliert, Gott hat mich hierher gestellt. Und ich darf jetzt hier letztendlich ein Segen sein für die Menschen, bei denen ich lebe. Und so nimmt sie wahr, diese Krankheit. Und dann kommen diese Worte an ihre Chefin, ach wäre der doch in Samaria. Ach wäre der doch im Nordreich Israels. Da ist ein Prophet, da ist der Prophet Elisha. Und der da könnte ihn gesund machen. Also normalerweise würde so eine Nachricht keinerlei irgendwo Reaktion hervorrufen. Aber ich sag mal so, die Not muss schon schlimm gewesen sein, wenn jemand darauf eingeht. Aber mich fasziniert an dieser jungen Frau auch diesen Glauben, den sie hat. Ich weiß nicht, ob wir auch so mal reden würden, wenn irgendwo in eurer Umgebung jemand schwerst krank ist und sagt, ach, wenn der doch bei da und da in der Schweiz, wo er vielleicht herkommt oder was weiß ich wäre, dort könnte er Heilung erleben. Also ich gestehe, ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen würde, aber dieses Mädchen wusste, was es sagen konnte, nämlich beim Propheten in Samaria. Ja. Fasziniert mich schon, was für ein Glaube, was für ein Vertrauen in die Macht Gottes. Und sie hätte doch eigentlich wissen müssen, es handelt sich ja hier um einen Heiden. Und dass Gott an dem, was Gutes tun würde, kann sie darauf vertrauen, Fragezeichen. Also ich finde es spannend. Wenn man sie gefragt hätte, du, ich finde es großartig, dass du darauf hingewiesen hast, auf den Propheten, da hätte sie gesagt, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur weiter gesagt von dem, was ich weiß, was mir bekannt ist von meiner Heimat. Ich habe da einfach nur von unserem Propheten gesprochen, von dem wir wissen, dass da Gottes Macht mächtig wirkt. Die hat ihren Glauben gelebt. Und das ist genau das, was ich euch mitgeben möchte in diesem ersten Gedanke. Dieses Mädchen, diese junge Frau hat Gott vertrauen, hat ihren Glauben gelegt im Alltag. Und das hat Auswirkungen. Und es strahlt aus, das wird wahrgenommen und sie wird ernst genommen. Ein zweiter Mann, Person, die wir hier erleben, ist eben dieser erfolgreiche Feldherr. Meine Güte, also wenn man so einen Erfolg hat, das ist schon gewaltig. Der hat Raubzüge gemacht, der hat wahrscheinlich das Land dann zu Reichtum gebracht, der hat den Dienerinnen Mägde aus Israel verschleppt, der hat im Grunde genommen Großartiges erreicht. Aber seine eigene Krankheit kann er nicht besiegen. Da ist er wie im Gefängnis. Auf der einen Seite erfolgreich, auf der einen anderen Seite krank, schwerst krank. Und ich habe das in meiner Frau erlebt, die hat Neurodermitis. Ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Mit unserer Ehe hat es richtig losgegangen. Vorher hat sie ein bisschen allergische Erscheinungen schon gehabt in unserer Freundschaftszeit, wo wir zusammen waren. Und dann, kaum waren wir verheiratet, da ging es richtig los. Ja. Von Kopf bis Fuß, weißt, wenn du dann eine Frau hast und kannst sie nicht einmal in den Arm nehmen, ja? Weil egal wo du jetzt sie umarmst, da drückt es ihr und tut es ihr weh. Sie sagte mir einmal, wenn ich doch meine Haut ausziehen könnte wie eine Jacke, also einfach mal Reißverschluss aufmachen, Knöpfe weg und dann ausziehen könntest. Aber das geht halt nicht. Du bist gefangen in deinem eigenen Körper. Und darum ist es so dramatisch und schlimm, die Situation. Was tun? Fragezeichen. Wahrscheinlich dieser Mann war ein schon beeindruckender Mann. Sein Name übersetzt heißt angenehm, freundlich, gut. Die gute, tolle Persönlichkeit und das schlimme Leiden auf der anderen Seite. Der war so toll gewesen, dass sogar seine Soldaten um ihn rum mein Vater zu ihm gesagt haben. Werden wir nächstes Mal entdecken. Finde ich hochinteressant. Wenn man so eine tolle Beziehung zu seinen Leuten hat, das zeigt, es ist eine angenehme Person. Und ich würde einfach menschlich sagen, hey Gott, das kann doch nicht sein, dass so ein Mann, der richtig positiv erst uns erscheint, so ein schlimmes Schicksal erlebt. Ja? Manchmal unfassbar, was man im Leben erleben kann. Und dann kriegt er diese Nachricht, wenn du doch dort zum Propheten kommen könntest. Ja. Und ich sage, normal hätte er die Botschaft nicht ernst genommen. Aber wenn du halt am Boden bist, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wo du hingehen sollst mit der Situation, dann greifst du den letzten Strohhalm, so wie es mal ausdrücken. Der hat mit Sicherheit die Heilbäder konsultiert, die haben tolle Flüsse da in der Nähe gehabt. Der hat sicherlich alles getan, wo jeder schon versprochen hat, wenn er das macht, dann kann er Besserung erleben. Aber wenn das alles nichts geworden ist, dann der letzte Strohhalm. Nur das Problem ist, wie kommt er dahin? Er kann ja nicht einfach sich auf den Weg machen und dahin marschieren und sagen, Herr, ich möchte mal hier jetzt diesen Propheten da besuchen, wo wohnt denn der? Ja? Das geht natürlich nicht. Er muss da einen Zwischenschritt machen, nämlich er muss da über den König gehen. Gut, ich muss da geschwind noch eine Geschichte dazu erzählen. Was er natürlich nicht weiß, in dem Moment noch nicht weiß, dass sein Erfolg den Hintergrund hat, dass Gott ihm das zugelassen hat, gegeben hat. Das ist für uns so ein ganz schwerer Gedanke. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Israeliten werden durch so einen erfolgreichen Kriegsmann geplagt und Gott hat es zugelassen. Das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht nochmal drauf oder auch nicht. Das sind so manchmal Dinge, die sind schon hochspannend, aber jetzt will er genau mit diesem Propheten Gottes in Kontakt kommen. Und darum Heilung erleben. Ich habe einen dritten Gedanke, jetzt sind wir beim dem Mann, seinem Chef, besorgter Herrscher, der Gott nicht kennt. Also ich vermute mal nicht, dass der irgendwo eine Vorstellung von Gott gehabt hat. Und dann kriegt er so eine Nachricht, meine Sklavin oder meine Magd hat mir erzählt, ey, das sind Märchen, das sind doch Geschichten aus dem Wunderland, das sind Geschichten, versteht ihr, die nimmt man nicht ernst. Was muss da für ihn ein Leiden gewesen sein, dass sein bester Mann so krank ist? Was ihn da gebracht hat dazu, auf das einzugehen und ihm zu sagen, du, Herr, geh dahin und ich gebe dir einen Brief an den König und ein ganz offizielles Schreiben. Das ist, für ihn kostet das alles, wenn ich es mal so sagen will. Ein Land, wo du bekriegt hast, wo du bestohlen hast, ja, und da zum König hinzugehen und eine Bitte zu äußern, da sinkst du ja in der Boden rein. Ich sage es mal ganz krass, das ist eine Entblößung in aller Richtung. Aber seht ihr, so wird es eben, wenn man eben keine andere Hilfe mehr sieht. Und ich bin mir sicher, der hat ihm auch von seiner Schatzkammer einiges mitgegeben. Ob alles von ihm kommt, man weiß es nicht. Ich habe es mal aus dem Silberpreis vor ein paar Wochen mal nur benannt. Also ich komme auf einen Wert bei Silber und Gold von circa über 8 Millionen Euro auf jeden Fall. Das hat einer normalerweise nicht so geschwind in der Schublade drin. Also das ist das, wo er schon größer waren. Die 10 Feierkleider noch gar nicht inbegriffen. Und die Kleider können auch teuer sein, das wissen die Frauen. Also von daher, weil da noch Gold und Silber ein bisschen drin sind, von daher. Also das ist ein Wert, der ist für uns einfach unvorstellbar. Ja. Aber seht ihr eben, wenn du keine andere Hoffnung hast auf dein Leben, auf deine Zukunft, dann bist du bereit, alles loszugeben, was du hast, wenn nur der Gesundheit hergestellt werden kann. Jetzt geht's weiter, jetzt kommen wir zu dem König von Israel. Also ich finde die Münze da, der Gesichtsausdruck, der passt. Der passt hundertprozentig. Also so stelle ich mir diesen König vor, Nachfolger vom großen König Ahab. Und wer den König Ahab in der Bibel kennt, der weiß Götzendienst. Das war ja damals geteiltes Reich. Im Südreich waren teilweise auch gute Könige, muss man so sagen. Auch im Nordreich waren eigentlich durchwegs nur Könige, die mit Gott nichts am Hut hatten. Und genau das wird auch hier in der Szene deutlich. Der interpretiert völlig falsch. Diese junge Frau, die nimmt wahr, fühlt mit ihrem Chef. Und dieser König, und so eine Aussagen, die er tätigt, der Feind, dieser König von Ben-Hadad der Erste, ich habe dir den Namen vorher gerne gesagt, von Aramäern dort, der will nur Krieg mit mir. So ein Missverstehen. Obwohl der eigentlich doch so nah dran ist. Eigentlich könnte der Beziehung mit Gott haben.
könnte er durch den Propheten Gottes Gott kennenlernen. Aber das siehst du hier, der will nicht. Der will Gott nicht kennenlernen. Und begegnet jetzt einem Mann, der Gott kennen will, weil er nämlich eben so krank ist und keine andere Hoffnung hat, will ihr da diesen Gott Israels kennenlernen. Ich finde es eine krasse Gegenüberstehung, die wir hier haben. Der Mann, der Hilfe sucht, der Gott sucht und der andere, der Gott kennen könnte und mit Gott nichts zu tun haben will. Aber das haben wir immer wieder, auch heute. Aber ich finde krass, denn wie diese Szene dann letztendlich im heutigen Teil endet. Der Prophet Elisa ist nicht dabei, aber der weiß ja nicht, was hier vorgeht. Der Prophet Elisa oder Elisha, wie es hier im Text heißt, hat alles im Blick. Zuerst stellt er ihm die Frage, warum hast du dein Kleid zerrissen? Das macht man nämlich in der Trauer, im Ärger bei ihm. Wenn man wahnsinnig ist, wenn man im Grunde genommen gefrustet ist, ja, so sage ich es mal, das ist eine Kombi wahrscheinlich bei ihm gewesen, dann zerreißt er sein Kleid. Warum hast du dein Kleid? Warum hast du dich vor diesem aramäischen Feldhauptmann so entblößt dargestellt, als ein Entsetzter? Dann kommt nur dieser letzte Spruch: Schick ihn her zu mir. Lass ihn zu mir kommen, dass er erfahrt, dass in Israel ein Prophet Gottes ist. Nächstes Mal geht es weiter in dem Text. Das Hauptteil kommt dann das nächste Mal, aber dieser Einstieg ist einfach wichtig, weil wir haben hier ganz unterschiedlichen Menschen begegnet. In ganz unterschiedlicher Situation. Was nehmen wir heute Morgen für uns aus diesen Gedanken mal mit, wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen? Mein erster Aspekt, den ich entdeckt habe, Glaube an Jesus, der sich verinnerlicht. Ich weiß nicht, was ich euch schon erzählt habe von meiner persönlichen Biografie. Ich bin mit etwa 14 Jahren durch so eine Jugendtage, kann man sie nennen, das war damals ein Modellprojekt gewesen, in meiner Heimat zum Glauben an Christus gekommen. Und ich habe an dem Abend, wo ich den entscheidenden Schritt in meinem Leben getan habe, da habe ich dann ein Gespräch gehabt mit einem der Mitarbeiter und da stand die Frage gestellt, ja, was soll ich jetzt tun? Ja, was soll ich jetzt tun? Also in dem Moment, da bist du irgendwie freudenstrahlend, war ein besonderer Abend gewesen und hast gemerkt, der Glaube an Jesus ist nicht nur was, wo ich irgendwo im Kopf von der Geschichte, von der Kindheit erkenne und dass ich mich irgendwie so als Christ fühle, sondern dass ein Schritt zu Jesus erforderlich ist. Und genau das ist mir an diesem Abend wichtig geworden. Aber was soll ich denn jetzt tun? Und er sagte mir quasi nichts. Also nichts, was du jetzt irgendwas leisten müsstest oder irgendwas machen müsstest. Der Glaube an Jesus, der fordert nicht von dem, dass ein Mensch irgendein Tun bringen muss, sondern ein wichtiger Schritt für dich, bete. Bete. Und das habe ich gemacht. In den Wochen, Monaten danach habe ich es mal anders gemacht, wie ich es früher gehabt habe. Früher habe ich mal so Gute Stadt oder so Andachtsbüchel oder irgend sowas gehabt und da hat man das Genesen da und so. Schnell morgens, bevor man ins Schulwerk geht, morgens soll ja die beste Zeit sein, für mich eher nicht. Also ich komme normal gut raus, aber die Zeit war immer knapp, bis der Bus weggefahren ist. Also von daher war das immer so eine spannende Sache. Aber nee, da habe ich mir eine Gebetszeit genommen. Und am Nachmittag, wo ich heimgekommen bin, habe ich die Bibel gelesen, habe gebetet und ich habe festgestellt, es war für mich ein entscheidender Schritt in meinem Leben. Mit diesem Gott in Beziehung zu kommen. Ihn nicht nur vom Hören sagen zu können, nicht nur von Geschichten, die man sich irgendwo mal eingeprägt hat, sondern in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu treten. Das war der entscheidende Schritt. Ich habe es mal mit verinnerlichen formuliert. Oder im Glauben fest werden, indem du Beziehung lebst mit ihm. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu ihm ist. Und ich möchte dich ermutigen, das Wunderbare ist, da braucht es nichts Äußeres dafür. Da braucht es nur diese innere Offenheit zu sagen, ich möchte mit ihm in Kontakt sein. Ich möchte im Gespräch mit sein Wort aufnehmen und ihn hören für mein Leben. Das ist der entscheidende Schritt. Und dann seht ihr auch letztendlich, was passieren kann. Dieser Feldhauptmann, der wird Gott erleben. Der wird Gott erleben, auch mit Enttäuschung, aber er wird Gott in ganz besonderer Weise erleben. Werden wir nächstes Mal uns angucken. Und die anderen? Ich wünschte mir, dass der König von Aramäa, Ben-Hadad der Erste, der wird eine Ahnung bekommen. Wenn der seinen Feldhauptmann, wenn er wieder zurückkommt, sehen wird, da wird er eine Ahnung bekommen, da ist irgendwas passiert. Nicht bloß mit der Genesung. Da ist irgendwas passiert mit dem, der ist anders, wie er vorher gewesen ist. Ich wünschte mir so, da berichtet uns die Bibel leider nichts mehr davon. Oder dass der König Joram mal noch irgendwann mal in sich geht und sagt, Mensch, was ist mit meinem Leben? Aber von dem wissen wir leider nichts, obwohl es die Bibel schreibt. Der steht unter der Kategorie, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Er hat keine Veränderung in seinem Leben erlebt. Ein zweiter Aspekt, was finde ich sehr wichtig ist, dass wir mitnehmen können, wertvolle Gespräche und Begegnungen. So wie diese junge Frau diese Begegnung mit ihrem Chef gehabt hat, über seine Frau. So sind Begegnungen, können manchmal ganz besonders und einmalig sein. Das darfst du dir mitnehmen in deine Woche. Den Menschen, denen du begegnest in der Woche, das ist nicht irgendwie ein Zufall, das ist nicht irgendwie was, wo sich halt so ergeben hat. Das sind Gegebenheiten, die Gott dir in deinem Leben in dieser Woche gibt. Und ich wünsche dir so, dass du zum Segen für andere Menschen bist, dass du siehst, Mensch, ich darf mit den Menschen Zeit verbringen, ich darf mit ihnen mich austauschen, ich darf Gottes Segen dabei erleben, wie ich bei den junge Kerle da. Ich hoffe, dass sie irgendwas Gutes darin auch erleben durften. Aber noch schöner ist es natürlich dann, wenn wir Menschen mit anderen Menschen unterwegs sind, wenn wir sie begleiten über vielleicht Jahre oder Monate. Und ich kann euch sagen, wenn man im Gespräch ist mit Menschen, dann kommen immer wieder Momente, wo man dann auch mal tiefer ins Gespräch kommt, den Blick auf das Leben, auch einen Blick auf Glaube. Was ist zum Beispiel, wenn gerade eine Notsituation ist. Ich habe am Freitag eine Beerdigung gehalten bei uns in Echterdingen, wo ich wohne, und eine große Beerdigung, weil es waren für alle, obwohl er 84 Jahre alt war, waren da alle eigentlich total überrascht gewesen. Die Kinder werden noch ins Krankenhaus gerufen und keiner weiß, dass er der Vater nicht mehr lebend sehen wird. Also das ist so ein Moment, wo das so plötzlich, und wo ich es mitbekommen habe, hey, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Ich war beim 2 Tage war ich doch vorher bei ihm gewesen, habe für ihn gebetet. Es kann doch nicht sein, dass der einfach nicht mehr da ist. So ist der Schmerz des Leides. Die Situation, wo du nicht mehr einordnen kannst, wo du selber Fragen hast. Und dann ist gut, wenn jemand dabei ist, wenn ihr einem nahe seid und sagt, komm du, ich bin dir auch in der Zeit da, ich bin da für dich. Und vielleicht kommt dann sogar ein Moment, dass ihr sagt, du, wenn ich so Schmerzen empfinde, wenn ich so Schweres erlebe, dann sage ich das im Gebet Gott. Und ich weiß, dass er tröstet, dass er da ist, dass er erfahrbar ist. Wisst ihr, dann könnt ihr andere Menschen begleiten und die ermutigen. Ich habe noch nie erlebt, dass mir jemand, oder fast noch nie, dass mir jemand gesagt hätte irgendwie, nee, das will ich nicht. Also in Summe, wenn du einen nahestehenden Freund hast. Sondern ich habe da so eine große Offenheit erlebt. Wenn ich im Krankenhaus war, zum Beispiel in einem Zimmer, weiß ich gut noch, es war damals so einige Jahrzehnte schon zurück, 7 Leute auf dem Zimmer. Oder 6, 7 Leute. Wahnsinn. Also 2 Bettzimmer, 3 Bettzimmer lasse ich mir auch mal noch im Krankenhaus sein, aber 7 Bettzimmer, also richtig voller Saal gewesen. Und ich habe da einen besucht und der stand auch vor den Toren der Ewigkeit. Da wusste man nicht, wie es weitergeht, ein älterer Mann. Und dann habe ich mit ihm gebetet und dann bete ich natürlich auch für die anderen Patienten, weil ich weiß genau, die sind mit einem Ohr da ganz dabei, wenn da einer, ein Pastor da zu Besuch ist. Dann hat mich hinterher einer schön gesagt, wo ich an seinem Bett vorbeikam und ihm noch verabschiedet habe, dann sagt er, hier waren jetzt schon 5 mindestens gewesen, Pfarrer. Und Sie sind der Erste, wo jetzt gebetet hat. Das ging mir durch Mark und Bein durch. Das habe ich nie wieder vergessen, diese Szene. Was Menschen brauchen in so einer Situation ist, dass jemand sie begleitet, dass jemand für sie da ist und dann auch für sie betet, gerade wenn sie so ein schweres Erleben haben. Was für eine Chance haben wir, Menschen zu begleiten, dass sie in Kontakt mit Gott kommen. Machen können wir das nicht, aber wir können Menschen zum Segen sein. Das wünsche ich euch in dieser Woche, die vor euch liegt. Und die Spezialisten unter uns, die haben sicherlich schon eins festgestellt. Hat noch keiner gemerkt, dass hier ein Fehler ist? Das ist natürlich ein KI-generiertes Bild und das ist keine Schokosteckdose. Ach, interessant, also in anderen Gemeinschaften, die haben sofort reagiert. Also hier ist bei euch wahrscheinlich hier vielleicht nicht ganz so der erste Blick gewesen. Da fehlt der Schutzkontakt. Na, ich sage ja. Wie gut, dass im Glauben ich diesen Schutzkontakt habe. Christus ist für uns ins Kreuz gegangen. Durch ihn haben wir das Leben. Und ich möchte zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. Die 25 Minuten sind um, ich weiß es. Und zwar vor einer Liebenzeller Mission hat 1974 in Bangladesch mit der Missionsarbeit begonnen. Es war spannend für uns, war Land in Armut und so, aus so einer Erinnerung. Und dann haben sie natürlich dort auch eine Klinik errichtet, in Shantikutia, so hieß der Ort, haben sie eine Klinik errichtet und hatten sie einen technischen Missionar praktisch ausgesandt, den Herr Werner, der dann praktisch dorthin geht und die Klinik aufbaut. Sein eigenes Haus daheim war nicht fertig, wenn ich richtig weiß, 4 Töchter, einen Sohn, also 5 Kinder zu Hause, Ehefrau, er unten in Bangladesch, um die Klinik aufzubauen. Dann kam der 26. März 1977, als bei einem Raubüberfall Hans Werner umgebracht wurde. Jetzt stand diese Frau mit ihren 5 Kindern neben Zaberfeld, wohnhaft oder der Gegend in Württemberg, mit ihren 5 Kindern alleine. War nicht einfach. Man hat geholfen, von unserem Bezirk hat man Baueinsätze noch gemacht, dass das Haus fertig gebaut wurde. Und ich weiß auch, ein Unternehmer, der da geholfen hat und so weiter. Dass man die Not gelindert hat, die jetzt da war. Aber das Spannende ist mir das gar nicht so wichtig. 20 Jahre später ist sie runtergereist nach Bangladesch. Der Mann, der sie umgebracht hat, ihren Mann, ist freigelassen worden. Und so haben Mitarbeiter das bewirkt, dass die sich begegnet sind. Der Verbrecher, der Mörder, mit der Frau, mit ihren 5 Kindern, deren Mann von ihm erschossen worden ist. Und er sagte diese Frau zu ihm, dass er ihm vergibt. Und dass er sein Leben in Ordnung bringen soll, quasi. Ja. Dann denke ich, Wahnsinn, das macht gelebter Glaube aus. Also ich bin mir überzeugt davon, dass dieses Begegnen bei diesem Mann Spuren hinterlassen hat. Das wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen. Genau das bewirkt Jesus. Und kann ein Schritt sein, dass Menschen in Kontakt kommen mit Gott. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel aus der Bibel, aus dem wir sehen können, was du tust, wie du wirkst. Aber wo wir auch erschreckend feststellen müssen, dass es Menschen gibt, auch heute, die mit dir keinen Kontakt suchen, die weit entfernt sind von dir. Und ich bitte dich für uns heute, dass wir ganz neu mit dir in Verbindung kommen und dass wir entdecken, dass du, wenn wir im Glauben an dich leben, uns zum Segen sein lässt für andere Menschen, dass wir sie begleiten und wo wir können hinweisen auf dich, weil wir in dir Leben haben. segne du uns in dem, was vor uns liegt. Danke, dass wir auf dich schauen können. Ehre sei dir, Herr.
Amen.
Und nächstes Mal geht es weiter, wenn ich komme. Es dauert aber ein Weilchen.